SRF 1.
Uhr, Schweizer Radio, willkommen zum Rendezvous. Der Messeplatz Basel wankt, wird er auch stürzen? Nach dem Abgang des wichtigsten Ausstellers der Uhren- und Schmuckmesse geht jetzt auch der langjährige Messechef. Journalismus sollte aufdecken und aufklären, doch der österreichische ORF stoppte einen Dokumentarfilm über Schwarze.
Das ist genau das, wovon der Film eigentlich handelt. Dieser Rassismus, den man selber nicht merkt,
sagt der Filmemacher. Wir erklären. Christoph Meili und die nachrichtenlosen Vermögen.
Ich mag mich erinnern, wie ich in Auschwitz war und habe einen Stein genommen und auf die Schiene gelegt und habe gesagt, das ziehen wir durch. Einfach auf den Topf.
Whistleblower Meili, der damalige Held der bestohlenen Juden. Und Meili heute, 20 Jahre später. Und Rendezvous mit Bangkok. Dort, wo Journalisten frei reden können, im historischen Foreign Correspondents Club, dort nimmt auch dieser BBC-Korrespondent kein Blatt vor den Mund.
It's noticeably more repressive than it was before the coup. It's tough on the whole region.
Die Repressionen gegen Journalisten hätten seit dem Putsch deutlich zugenommen. Rendezvous mit Bangkok um 13 Uhr. Im Studio ist Ivana Pribakovic. Die Uhren- und Schmuckmesse Baselworld steht vor einer ungewissen Zukunft. Letzte Woche hatte die Swatch-Gruppe bekannt gegeben, dass sie der Messe künftig fernbleibe. Ob die Baselworld damit langfristig überlebt, ist ungewiss. Damit gerät auch die Messeveranstalterin, die Messe Schweiz, unter Druck. Der Vorwurf, sie sei schuld am Niedergang der Baselworld. Nun tritt der CEO der Messe Schweiz zurück, René Kamm. Am Vormittag wurde in Basel informiert. Philipp Schrämli war dabei.
Die Verantwortlichen der Messe Schweiz waren heute darum bemüht, den Anschein zu erwecken, bei ihnen sei alles in Ordnung. Der Rücktritt von CEO René Kamm, für Ueli Fischer, den Verwaltungsratspräsidenten der Messe Schweiz, kein Grund zur Besorgnis.
Es ist ein einvernehmlicher Entscheid zwischen dem Verwaltungsrat, mir auch, und René Kamm. Also eine Trennung im Guten.
Aber abgesehen von dieser Trennung liegt bei der Messe Schweiz derzeit kaum etwas im Guten. Die Baselworld, das Flaggschiff der Messe Schweiz und ihre wichtigste Einnahmequelle, hat ihren Kurs verloren. Seit 3 Jahren brechen die Ausstellerzahlen ein und nun hat am Sonntag mit der Swatch-Gruppe auch noch einer der größten Uhrenproduzenten des Landes bekannt gegeben, künftig auf einen Auftritt an der Baselworld zu verzichten. Das alles war zu viel für CEO René Kamm.
Da ich genug selbstkritisch bin und da ich auch gespürt habe, dass der Verwaltungsrat im letzten Jahr sicher nicht mehr so zufrieden war mit den Leistungen der Firma wie in der Vergangenheit, sind wir eben zusammen zum Schluss gekommen, dass es vielleicht wirklich der Moment ist für einen Neuanfang.
Dass die Baselworld in der Krise steckt, hat mehrere Ursachen. Einerseits hat sich das Konzept der Baselworld als klassische Verkaufsmesse überholt, weil auch die großen Uhren- und Schmuckhändler ihre Produkte vermehrt im Internet verkauften. Andererseits standen auch immer wieder die Organisatoren in der Kritik wegen überteuerter Standpreise und weil sie zu wenig Rücksicht auf die Interessen der Aussteller genommen hätten. Die Krise der Baselworld ist indes auch eine Krise des Gesamtunternehmens Messe Schweiz. 2017 hat das Unternehmen zum ersten Mal in seiner Geschichte rote Zahlen geschrieben. Dieses Jahr nun hat die Messe Schweiz mitgeteilt, dass sie ihre über 100 Jahre alte Traditionsmesse MUBA einstellen wird, weil sie sich nicht mehr rentiert. Dass der Baselworld nun mit der Swatch-Gruppe erstmals ein großer Aussteller davongelaufen ist, könnte für die Messe Schweiz weitreichende finanzielle Konsequenzen haben. Erst vor 5 Jahren hat die Messe Schweiz große Neubauten eröffnet, die primär für die Baselworld konzipiert wurden. Es ist denkbar, dass der Wert dieser Gebäude nun bald berichtigt werden muss. Die Krise der Messe Schweiz, sie ist mit dem Rücktritt von René Kamm noch lange nicht ausgestanden.
Philipp Schrämli aus Basel. Die Nachrichtenübersicht hat Yvonne Lambricker. Zuerst geht es um einen Spionageverdacht.
Eine mutmaßliche russische Spionin soll mehr als 10 Jahre in der US-Botschaft in Moskau gearbeitet haben. Dies berichten die britische Zeitung The Guardian und der US-Sender CNN. Die russische Staatsangehörige sei vom Secret Service eingestellt worden. Dieser ist für den Personenschutz des US-Präsidenten sowie die Strafverfolgung auf Bundesebene zuständig. Deshalb habe die Russin jahrelang Zugang zu potenziell sensiblen Daten und E-Mails gehabt. Sie habe sich unerlaubterweise regelmäßig mit dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB ausgetauscht, schreibt der Guardian. Die Russin geriet bei einer Sicherheitskontrolle durch das US-Außenministerium unter Verdacht und wurde laut Guardian letzten Sommer entlassen. Viele Schweizer Unternehmen wollen in den nächsten Monaten zusätzliche Stellen schaffen. Das zeigt der Beschäftigungsindikator der KOV, der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Selbst im Gastgewerbe präsentiere sich die Lage recht erfreulich. Der Beschäftigungsindikator befinde sich auf einem langsamen, aber stetigen Erholungskurs. Beim Gastgewerbe seien die Beschäftigungserwartungen sogar das erste Mal seit 2008 nicht mehr negativ, sondern ausgeglichen, schreibt die KOV. Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz mussten im Juli in einigen Bereichen weniger bezahlen als im Vormonat, so beispielsweise für Kleider oder Flugreisen. Der Landesindex der Konsumentenpreise sank um 0,2%. Allerdings gab es auch Bereiche, in denen die Kundinnen und Kunden mehr bezahlen mussten, etwa für zahnärztliche Leistungen oder für Beeren. In der Jahresfrist betrug die Teuerung 1,2%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Die Türkei und die USA bemühen sich gemäß eigenen Angaben in ihrer diplomatischen Auseinandersetzung um einen Dialog. Einer der Hauptstreitpunkte ist die Inhaftierung des amerikanischen Pastors Andrew Brunson in der Türkei. Die türkische Justiz wirft ihm vor, Terrorunterstützer zu sein. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu sagte nach einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Mike Pompeo, das Gespräch sei konstruktiv gewesen. Er habe deutlich gemacht, dass man mit Drohungen und Sanktionen nichts erreichen könne. Die US-Regierung hatte am Mittwoch Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt, woraufhin das türkische Außenministerium mit Gegenmaßnahmen drohte. In Bangladesch demonstrieren Studenten den fünften Tag in Folge für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen. In der Hauptstadt Dhaka sei der Verkehr weitgehend zum Erliegen gekommen, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Ausgelöst wurden die Proteste am Sonntag, als ein privater Bus mit zu hoher Geschwindigkeit zwei Studenten überfuhr und dabei tödlich verletzte. In Dhaka sind zahlreiche Busse unterwegs, die nicht registriert sind und deren Chauffeure über keine Lizenz verfügen. Die Wölfe im Galanda-Massiv haben zum siebten Mal Nachwuchs erhalten. Die Jagdbehörden gehen von mindestens 5 Jungtieren aus. Laut dem Bündner Amt für Jagd und Fischerei erbrachten Aufnahmen aus Fotofallen den Beweis für den erneuten Wurf. Zuvor hatten bereits Privatpersonen entsprechende Beobachtungen gemacht. Am Galanda-Massiv im Grenzgebiet der Kantone Graubünden und St. Gallen lebt das erste Wolfsrudel der Schweiz seit der Rückkehr der Wölfe im Jahr 1995. Das Wetter heute Nachmittag und morgen scheint überwiegend die Sonne. Es wird heiß bei 31 bis 35 Grad. In den Alpen und im Süden bilden sich einige Quellwolken und einzelne Regengüsse und Gewitter.
Ein Dokumentarfilm über Rassismus in Österreich wirft zurzeit hohe Wellen weit über Österreich hinaus. Ein Film über schwarze Wiener und Rassismus, den sie allenfalls erleben. Die Dokumentation hätte am kommenden Sonntag gespielt werden sollen und wurde plötzlich zurückgezogen nach Intervention der ORF-Landesdirektorin. Der Verdacht steht im Raum, dass der öffentlich-rechtliche österreichische Rundfunk unter dem Druck der mitregierenden rechtspopulistischen FPÖ den Film vorerst gestoppt hat. Wir haben den Filmemacher in Wien erreicht, Teddy Podgorski. Frage an ihn, wie hat der ORF Ihnen gegenüber den Ausstrahlungsstopp begründet?
Ein Produktionsleiter hat mich angerufen und gesagt, aus technischen und inhaltlichen Gründen, wobei er die inhaltlichen Gründe auch nicht näher definieren konnte.
Ist Ihnen klar, was dem ORF am Inhalt nicht gepasst hat?
Ich kann es nur vermuten. Ich dachte, es ist ein journalistisches Format, aber offenbar ist es mehr, wie soll ich sagen, nicht positiv genug in gewisser Weise. Die Frau Direktor hätte gern Erfolgsgeschichten gesehen.
Schwarze Menschen in Wien, von Soliman bis Alaba, wie sind Sie überhaupt auf das Thema gekommen?
Also diese Soliman-Geschichte hat mich immer schon irgendwie fasziniert, weil sie die Grenzen der Integration auf sehr wienerische und sehr böse Art verdeutlichen. weil ich soll jemand, der als Kind entführt wurde und dann quasi sozialisiert wurde bei einer sizilianischen Gräfin und dann nach Wien gekommen ist und dort unglaubliche Karriere gemacht hat. Also eine hoch angesehene Figur. Nur wie er gestorben ist, wurde sofort sein Körper eingezogen, ausgestopft und im Naturalienkabinett mit Baströckchen ausgestellt. Das heißt, völlig egal, wie sehr ein schwarzer Mensch sich integriert, er bleibt ein schwarzer Mensch. Da hört dann die Integration auf.
Und jetzt haben Sie Interviews gemacht mit schwarzen Wienerinnen und Wienern im Film, haben die interviewt über ihre Gefühle. Geben Sie uns doch ein, zwei Beispiele, was die Menschen Ihnen gesagt haben.
Wo serviert wird die Mehlspeise Moor im Hemd. Das ist eine alte Wiener Spezialität. Und da erzählt die Vanessa halt, dass sie als Kind das auch gern gegessen hat und auch so bestellt hat, weil er gar nicht bewusst war, wovon da die Rede ist und was das Wort Moor bedeutet. Und das ist etwas, was Weiße dann als lächerlich oder als ja, lachhaft irgendwie abtun. Das sind alles Mikroaggressionen. Dann haben wir die ist eigentlich die einzige, die jetzt so konkret Übergriffe schildert, ist die Sissi Kampert, und die erzählt halt, wie sie angefeindet wurden. Also die Frage ist am Schluss, frage ich sie, ob sich was geändert hat am Verhalten der weißen Wiener gegenüber dunkelhäutigen Wiener. Und da sagt sie, na, brauche ich gar nicht nachdenken, na. Also es ist keine Wohlfühlgeschichte. Und merkwürdigerweise fühlen sich Weiße, und zwar gar nicht jetzt irgendwie Rechte oder Nazis, sondern im Gegenteil so auch öffentlich bekennende oder aktive Antirassisten, fühlen sich da schon angegriffen.
Und das heißt jetzt, wenn ich das zusammenfasse, Sie haben eigentlich für einen Sendeplatz, an dem in Anführungs- und Schlusszeichen positive Geschichten geplant sind, einen Film gemacht, der gar nicht so positive Seiten aufzeigt. Da kam dann der Stopp von zu oberst oben, dass man das nicht ausstrahlen will. Und nach dem ganzen Medienwirbel, den es jetzt gegeben hat, gibt es jetzt offenbar doch einen Ausstrahlungstermin?
Naja, es gibt die Zusage, einen solchen zu suchen.
Sagt Dokumentarfilmer Teddy Podgorski im Rendezvous. Der ORF seinerseits bestätigt auf Anfrage, dass der Doc-Film von Teddy Podgorski nicht zum Sendeformat passe. Es werde jetzt ein anderer Sendeplatz für die nächsten Wochen gesucht. Wann der Film ausgestrahlt werde, sei aber noch offen. Ein Aspekt ist damit aber noch nicht beantwortet, nämlich der politische. Es ist bekannt, dass die FPÖ schon seit langem Druck auf den österreichischen Rundfunk macht. Jetzt sitzt die FPÖ mit in der Regierung. Frage jetzt an Peter Balzli, der für SRF aus Wien berichtet. Spürt man das nun in der Berichterstattung? Also beugt sich da der ORF zunehmend dem Druck der mitregierenden FPÖ?
Ich würde sagen, ja, mein Eindruck ist, dass das passiert. Vor allem der ORF ist vorsichtiger geworden. Er fasst die Rechtspartei FPÖ weniger hart an. Aber das hat in Österreich durchaus seine Logik und ist kein Skandal. Immer wenn in Österreich die Regierung von links nach rechts oder von rechts nach links wechselt, dann werden die Aufsichtsräte der Institutionen umgefärbt, also nach Parteibuch neu besetzt. Und dieses Umfärben, das ist eigentlich ein schöner Ausdruck für die schlechte Tradition, dass dann den Wahlsiegern Posten zugeschanzt werden. Und dort zählt dann meist nicht Qualität, sondern eben das Parteibuch.
Und wie ist es denn bei den ORF-Gremien? Spürt man da diese politische Umfärbung?
Ja, die ist bereits passiert, kurz nach den Wahlen. Es wurden sowohl der Publikumsrat wie auch der Stiftungsrat des ORF umgefärbt. Und das neue FPÖ-Mitglied im Stiftungsrat, Norbert Steger, hat sofort angefangen, sich in Redaktionsbelange einzumischen. Er verlangte etwa die sofortige Entlassung des Ungarn-Korrespondenten, weil dieser den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban kritisiert hatte. Und das ist in Österreich eigentlich kein Skandal, denn es ist gerade Ziel und Zweck des Stiftungsrats, Zitat, den Einfluss der politischen Parteien im ORF zu sichern.
Wir haben vorhin über die Berichterstattung gesprochen. Kommen wir doch darauf zurück. Können Sie an konkreten Beispielen festmachen, dass sich die irgendwie verändert hat?
Es gibt kaum flagrante Beispiele, aber im Gespräch sagen mir ORF-Journalistinnen und Journalistinnen sehr offen, dass sich das Klima auf der Redaktion, auf den Redaktionen spürbar verändert hat. Es würde vorsichtiger und zurückhaltender Kritik geübt und schon vor einigen Wochen wurde ein kritischer Kaderjournalist, der Vorgesetzte von ORF-Ikone Armin Wolf, durch einen völlig unerfahrenen FPÖ-Mann ersetzt.
Lässt sich dann sagen, dass die FPÖ den Druck auf den ORF verstärkt, seit sie in der Regierung ist, oder ist das jetzt so etwas wie Selbstzensur?
Ja, ganz bestimmt. Es ist seit längerem erklärtes Ziel der FPÖ, den ORF in seiner heutigen Form zu zerschlagen. Allerdings ist der erste Angriff im Frühling gründlich schiefgegangen, als Vizekanzler Heinz-Christian Strache öffentlich den ORF-Moderator Armin Wolf der Lüge bezichtigte, wurde er von einem Gericht zu einer Entschuldigung und einer Entschädigung von 10.000 Euro verdonnert. Und seither geht die FPÖ jetzt etwas subtiler vor und lanciert ihre Angriffe eher hinter den Kulissen. Und ich vermute, diese Sendung «Schwarz in Wien» könnte so ein Beispiel gewesen sein.
Danke für die Informationen, Peter Balzli. Und das erwartet Sie noch im Rendezvous. Swiss Re, der Rückversicherer, macht Geschäfte dank Naturkatastrophen. Jetzt bekommt er große Konkurrenz von vielen kleinen. Und nachrichtenlose Vermögen und die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. 20 Jahre ist die Debatte her und der damalige Held hat jetzt mit der Geschichte abgeschlossen. Ein Porträt. $1 Milliarde Gewinn hat Swiss Re im ersten Halbjahr gemacht. Dabei profitierte der Rückversicherungskonzern auch davon, dass es bis Ende Juni nicht besonders viele außergewöhnlich große Versicherungsschäden gab, für die er hätte zahlen müssen. Aber das Jahr ist nicht vorbei. An der amerikanischen Ostküste hat die Zeit der heftigen Wirbelstürme zum Beispiel erst begonnen. Zudem brennen in vielen Weltgegenden Wälder, in Griechenland, aber auch in Kalifornien. Die Klimawärmung führt zu immer mehr und schwereren Naturkatastrophen. Sie verursachen großes menschliches Leid und kosten viele Milliarden. Zuerst die Frage an Wirtschaftsredaktor Jan Baumann, damit wir das Ganze im Detail verstehen. Wie funktioniert dieses Rückversicherungsgeschäft so konkret?
Nun, einfach gesagt, Rückversicherer sind die Versicherer der Versicherer. Sie nehmen den lokalen Versicherungsgesellschaften Risiken ab und bekommen dafür eine Prämie. Dieses Geschäft hat sich seit den 1990er Jahren etwas weiterentwickelt. Der Auslöser waren damals Großschäden durch einzelne Wirbelstürme in den USA, die selbst die großen Rückversicherer damals an die Kapazitätsgrenze brachten. Man begann, bestimmte Versicherungsrisiken, also etwa Naturgefahren wie Erdbeben, Wirbelstürme, Hochwasser, Hagelschlag und so weiter, an Investoren zu verkaufen. Es entstanden die sogenannten Katastrophenanleihen. Das sind handelbare Finanzanlagen mit einem Preis und mit einer Rendite, die für große Anleger, beispielsweise Pensionskassen, interessant sein können.
Und wenn dann die Wälder brennen, wie zum Beispiel diesen Sommer in Kalifornien, was passiert dann mit solchen Katastrophenanleihen?
Dann schauen die Versicherungsexperten, welche Schäden es genau gegeben hat. Und überschreiten diese Schäden eine gewisse Schwelle, wird das Geld aus den Anleihen dafür verwendet, die Schäden zu begleichen, wie bei einer normalen Versicherung auch. Und die Investoren verlieren dann natürlich zumindest einen Teil ihres Einsatzes, den sie riskiert haben bei der Anlage.
Da ist also viel Geld im Spiel bei so großen Schäden in Zeiten des Klimawandels.
Ja, genau. Also jährlich werden Versicherungsrisiken für Dutzende von Milliarden Dollar an Investoren verkauft auf diese Weise. Und das hilft, die wachsenden Schäden zu schultern, wenn es stürmt, wenn die Wälder brennen und die Häuser und die Fabriken in Flammen geraten.
Neben den großen Rückversicherern mischen zunehmend auch viel kleinere, neue Anbieter mit in diesem Geschäft. Jan Baumann, Sie haben recherchiert, wie Kleinstfirmen dem Big Player Swiss Re einen Teil des Rückversicherungsgeschäfts streitig machen. Hören wir uns doch das Beispiel von 12 Capital zusammen an.
Stürme, Waldbrände, Erdbeben, Hochwasser – solche Naturgefahren sind längst zu einem Risiko geworden, in das auch Pensionskassen investieren. In der Schweiz steckt etwa jede dritte Pensionskasse einen kleinen Teil, also nur wenige Prozente ihrer Vorsorgegelder, in solche Versicherungsanlagen. Sie gehen aber nicht zu den großen Rückversicherern wie Swiss Re. Sie nehmen die Dienste von kleinen spezialisierten Investmentboutiquen in Anspruch, beispielsweise 12 Capital in Zürich mit insgesamt rund 40 Mitarbeitenden. Mitgründer und Chef von 12 Capital, Urs Ramseyer, sagt, für die Vermittlung solcher Anlagen an die Pensionskassen brauche es die Swiss Re nicht.
Weil die Modellierung und die Risikobeurteilung können wir auch machen. Und für die traditionellen Rückversicherer gibt es da kaum Möglichkeit, hier überhaupt noch einen Mehrwert zu generieren.
Das Geschäft sei im Kern simpel, sagt Ramseyer.
Was wir machen ist, wir transformieren ein Versicherungsrisiko in eine investierbare Form.
Konkret sind das dann Anlagefonds, von denen die Pensionskassen Anteile kaufen können. Im Gegenzug erhalten sie eine Rendite. Und weil Investmentboutiquen wie 12 Capital viel schlanker aufgestellt sind, können sie attraktivere Konditionen anbieten, Firmenchef Urs Ramseyer.
Wir sind natürlich viel billiger, weil jetzt bei 12 Capital wir verwalten in dem Bereich rund, würde ich sagen, 2 Milliarden Dollar und machen das mit etwa knapp 10 Leuten.
Ein Versicherungsgigant wie Swiss Re hat im Vergleich dazu viel höhere Kosten und darum spürt der Großkonzern die wachsende Konkurrenz durchaus, auch wenn nur in einer Nische seines gesamten weltweiten Rückversicherungsgeschäfts.
Kleine, agile Player konkurrenzieren also die große Swiss Re. Jan Baumann, Sie haben heute Vormittag den Chef von Swiss Re auf genau diese Firmen angesprochen.
Herr Mumenthaler, die machen Ihnen ja auch einen Teil des Geschäfts streitig.
Das ist korrekt. Jetzt könnte man natürlich eine übergeordnete Sicht einnehmen und sagen, für die Gesellschaft insgesamt ist das sehr positiv. Sie müssen sich überlegen, dass zum Beispiel in Kalifornien sind nur 15% der Leute versichert, obwohl das völlig klar ist, dass es dort Erdbeben gibt. Und trotzdem sind die Produkte teuer, weil bis jetzt die Kapazität, die Rückversicherung hatte, global einfach nicht ausreicht. Das hat dann zu diesen teuren Preisen geführt, die natürlich ein großer Treiber unseres Gewinns waren in der Vergangenheit. Das ist richtig. Das hat wiederum sehr viele Leute angezogen. Die Preise sind runtergekommen. Und man kann sagen, aus gesellschaftlicher Sicht ist das wahrscheinlich positiv. Für uns ist das natürlich ein Challenge, weil das bedeutet, dass wir in anderen Geschäftsfeldern und Linien, die nicht interessant sind für diese Pensionsfonds und so weiter, höhere Margen verdienen müssen, um zu kompensieren.
Und dadurch, dass immer mehr Anbieter eben auch das Kapital vermitteln können, dass diese großen Investoren zur Verfügung haben. Dadurch verlieren Sie eigentlich einen Wettbewerbsvorteil, zumindest ein Stück weit. Macht Ihnen das manchmal Sorgen? Also haben Sie da gewisse Bedenken, dass Sie mehr Tempo machen müssen, dass Sie besser werden müssen?
Also das ist natürlich als CEO an vorderster Front. Und ich denke, das gehört zum normalen Wandel. So ist die Welt. Ja, also als wir mit Naturkatastrophen angefangen haben, waren wir die Einzigen. Dann haben wir viel Geld verdient. Dann wird es irgendwann kopiert. Es wird zum Commodity. Das Wichtigste ist, dass wir weitermachen in anderen Linien. Und dort, muss ich sagen, bin ich extrem zuversichtlich. Die Swiss Re hat über 400 Wissenschaftler, die arbeiten in allen anderen möglichen Gebieten. Wir haben einen riesen Wissensvorsprung in vielen Bereichen. Was wir einfach tun müssen, ist, uns auch auf anderes zu fokussieren, nicht nur auf diese Naturkatastrophen.
Sagt der Chef von Swiss Re, des zweitgrößten Rückversicherers der Welt, Christian Mumenthaler, im Rendezvous. Alfons D'Amato, Ed Fagan, Thomas Bohrer und natürlich Christoph Meili. Erinnern Sie sich noch an die Namen? Vor 20 Jahren waren sie in aller Munde. Die Schweiz stand damals am Pranger. Es ging um jüdische Gelder auf Schweizer Banken. Es ging um die nachrichtenlosen Konten. Und es ging auch um das sogenannte Nazigold, also Vermögenswerte, die die Nazis den Juden gestohlen und auf Schweizer Banken transferiert hatten. Holocaust-Überlebende aus den USA verklagten daraufhin die Schweizer Banken und verlangten eine Entschädigung. Jahrelang rangen die Schweiz und die USA um eine Lösung. Schließlich wurde in den USA am 12. August 1998 ein Vergleich abgeschlossen. Die Banken zahlten 1,25 Milliarden Franken. Dafür sollte man sie danach in Ruhe lassen. Und so tönte das damals.
Das ist absolut, in diesem Fall, glaube ich, darf man sagen, Peanuts.
Wir haben die Pflicht zu fragen. Zu fragen, was war, wie es war, warum es war.
In der Schweiz hat die Aufklärung und Information über alle Fragen der Vermögenswerte von Nazi-Opfern seit heute einen Leiter. Er heißt Thomas Bohrer und ist stellvertretender Generalsekretär des Departements von Bundesrat Gotti.
In den USA besteht immer Tendenz, dass ein Schneeballeffekt entsteht. Wenn ein Schneeball geworfen wird, kann das schnell zu einer Lawine kommen.
Als ich dort eintrat, fand ich gerade auf meiner linken Seite zwei Wagen, so Wägerli, gefüllt mit alten Büchern. Mir war einfach klar, dass das sind Daten, die nicht vernichtet werden dürfen. Das müsste ja die Expertenkommission anschauen, die jetzt nach solchen Sachen sucht.
US-Senator D'Amato im Gespräch mit Papi und das Fernsehen im Schlafzimmer. In der Familie Miley ist nichts mehr wie früher.
Ja, sofort komme ich. Kann ich meine Frau auch mitnehmen? Kann ich meine Frau auch mitnehmen?
Gustav Miley should be viewed, my friends, as a hero, not a criminal.
Ich habe eine Morddrohung bekommen, dass meine Kinder entführt werden.
Die Neuigkeit, dass unter dem erworbenen Gold auch Totengold war, erschüttert uns.
Ein Schlussstrich für 1,25 Milliarden Dollar. In New York haben sich gestern Nacht Vertreter von Holocaust-Opfern und jüdischen Organisationen mit den Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse außergerichtlich geeinigt.
We've reached an historic agreement with the Swiss banks that will bring moral and material justice.
US-Senator Alfons D'Amato spricht hier von moralischer und materieller Gerechtigkeit für die jüdischen Opfer des Holocaust und ihre Nachkommen. Gerechtigkeit hatte auch Christoph Meili im Sinn, als er als Wachmann in der damaligen Bankgesellschaft Akten rettete, die zum Schreddern bereit lagen. Der Sturm zu den nachrichtenlosen Vermögen riss auch Christoph Meili mit. Zuerst ins Rampenlicht, dann in den Abgrund. Wie geht es Christoph Meili heute, 20 Jahre später? Ruth Witwer hat ihn an seinem Wohnort in der Ostschweiz besucht.
Also ich hatte keine Zeit, wir müssen in Amerika schauen, dass die Geschichte über die Bühne geht.
Christoph Meili ist gut drauf. Im Auto vom Bahnhof zu seiner Wohnung redet ihr wie ein Wasserfall. Er freut sich über das Interesse an seiner Person. Es gehe ihm gut, er sei froh, wieder in der Schweiz leben zu können, sagt ihr. Seine turbulente Vergangenheit betrachte ihr heute mit Distanz. Er sei reifer geworden, sagt der 50-Jährige.
Wir sind trotzdem völlig überfordert.
Ja, es war schwierige Zeit, man lernt viel. Also.
Die Straße zu Meiles Zuhause heißt Kreuzacker. Dort leuchtet ein goldener Jesus, ans Kreuz genagelt, in der Mittagssonne. Der berühmteste Wachmann der Welt, ein gläubiger Christ, ist angekommen, im doppelten Sinne. Der Heiland ist ihm immer noch nah. Nie habe er seinen Glauben verloren, sagt er, nie. Oben in der kleinen Wohnung raschelt und zischelt es ständig. Das sind die Wachteln auf dem Balkon, Meiles Hobby. Daneben macht er den Haushalt, kocht für seine dritte Frau Nadja. Dank ihr hat er wieder Boden unter den Füßen. Vor 9 Jahren kam er aus den USA zurück, frustriert, enttäuscht und allein. Sein amerikanischer Traum war geplatzt, der einstige Held ramponierte sein Ansehen, er produzierte sich im Internet und fütterte den Boulevard mit Schlagzeilen. Vieles wurde über ihn gesagt und geschrieben in dieser Zeit, Wahres und Unwahres. Dazu kamen private Tragödien, 2 Scheidungen und 3 Kinder, die in den USA blieben. Aber auch in der Schweiz hat niemand auf ihn gewartet.
Ja, ich bin natürlich schon auch einer, der betroffen ist von dem Arbeitsdingsproblematik. Oder? Hat einerseits mit meiner Vergangenheit, andererseits mit, ich bin 12 Jahre im Ausland gewesen. Und ich bin einfach gelernter Radio-Fernsehverkäufer. Und dort haben sie einfach nur noch Junge. Oder?
Meili fühlt sich auf dem Schweizer Arbeitsmarkt diskriminiert. Er arbeitet zwar als Bohrmaschinenverkäufer, aber nur an einem Tag in der Woche. Seine dritte Frau unterstützt ihn, nicht nur finanziell. Dennoch hadert er nicht, nicht mehr. Und er steht zu seinem Leben. Meili weiß, dass er nicht unschuldig ist an seinem Image. Er habe manchmal gerne provoziert. Heute ist er vor allem dankbar, denn er habe auch wunderbare Sachen erlebt.
Manchmal haben uns die Journalisten ihr Honorar gegeben. Es heisst, ja, wissen Sie, wir sind geschickt worden, etwas zu finden, aber ich finde da nichts. Und schauen Sie da, die 300 Stutz, 400 können wir haben. Wir brauchen das. Also ich habe unglaubliche Sachen erlebt. Oder?
In die USA auswandern, das würde er heute nicht mehr machen.
Sie sind ausgeliefert, der ganzen Meute. Sie sind freiwillig, sie sind kein Schutz mehr. Man kann mit ihnen machen, was sie wollen. Oder?
Auch seine berühmte Tat, die Akten vor dem Schredder zu retten, hat er schon verwünscht. Der Preis sei zu hoch gewesen, doch heute ist er wieder stolz darauf.
Ich sehe jetzt von einer gewissen Distanz, es hat vieles bewirkt, vieles hat... Es ist ja interessant, wie jetzt noch vieles sich entwickelt hat. Heute stehe ich dahinter, oder? Absolut. Aber man darf auch mal zweifeln, oder? Man kommt an seine Grenzen, oder?
Er habe eine Mission gehabt, von Gottes Hand geführt, sagt Christoph Meili. Seine Stimme zittert.
Ich mag mich erinnern, wie ich in Auschwitz war und habe den Stein genommen und auf die Schiene gelegt. Und er hat gesagt, das ziehen wir durch. Einfach auch für die Opfer. Also für die Opfer, die es betroffen hat. Und, ja.
20 Jahre nach dem großen Sturm konnte Christoph Meili mit der Vergangenheit abschließen. Auch für ihn gilt:
Zeit heilt, das sagt man aber.
Ein Porträt von Ruth Wittwer. Der Vergleich zwischen den Schweizer Grossbanken und den jüdischen Sammerklägern beschäftigt auch die Kolleginnen und Kollegen vom Echo der Zeit. Sie haben einen dreiteiligen Podcast vorbereitet, in dem sie der Frage nachgehen, warum der Streit um die nachrichtenlosen Vermögen derart eskalieren und wie am Ende doch eine Lösung gefunden werden konnte. Den Podcast hören Sie unter www.srf.ch/echo-der-zeit ab dem 10. August. Punkt 13 Uhr. Im ersten und vierten Zeit für den Blick in die weite Welt. Heute das Rendezvous mit Bangkok. Genauer, wir gehen in einen Club, wo die Wände keine Ohren haben. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambricker.
Eine mutmaßliche russische Spionin soll mehr als 10 Jahre lang in der US-Botschaft in Moskau gearbeitet haben. Dies berichten die britische Zeitung The Guardian und der US-Sender CNN. Die Russin habe Zugang zu potenziell sensiblen Daten und E-Mails gehabt und sich unerlaubterweise regelmäßig mit dem russischen Inlandsgeheimdienst ausgetauscht. Viele Schweizer Unternehmen wollen in den nächsten Monaten zusätzliche Stellen schaffen. Das zeigt der Beschäftigungsindikator der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Selbst im Gastgewerbe präsentiere sich die Lage erstmals seit 2008 wieder recht freundlich. In Bangladesch sind demonstrieren Studenten den fünften Tag in Folge für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen. Ausgelöst wurden die Proteste am Sonntag, als ein privater Bus mit zu hoher Geschwindigkeit 2 Studenten überfuhr und dabei tödlich verletzte.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.